Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen.
Herzlich willkommen zur Folge 103 unseres Podcasts Schwestern in Zion, und wir lesen in dieser Woche die Kapitel in Moroni 7 bis 9. Wir befinden uns immer noch in diesen 20 Jahren von 400 nach Christus bis 421 nach Christus, in denen Moroni ja ganz allein die Schriften verfasst oder zu Ende bringt und sich vor den Lamaniten versteckt. Und in diesen Kapiteln ergänzt Moroni seine eigenen Worte durch verschiedene Predigten und Briefe, die sein Vater Mormon geschrieben oder die über ihn aufgeschrieben wurden. Moroni teilt hier eine Predigt, die sein Vater Mormon gehalten hat in einer Synagoge, als es damals noch Mitglieder gab und die Kirche Christi auch noch auf der Erde war. Mormon spricht hier darüber, dass gute Werke zeigen, wer ein wahrer Nachfolger Christi ist, und dass ohne wirklichen guten Vorsatz keine wahren guten Werke getan werden können. Er weist weiter darauf hin, dass Gutes von Gott kommt, und man erkennt es daran, dass es einlädt, weiter Gutes zu tun, weiter gute Werke zu tun, und dass es dazu bewegt, an Jesus Christus zu glauben. Mormon spricht außerdem über das Licht Christi und dass das uns dabei hilft, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Und interessant ist ja, wenn man sich hier vorstellt, dass Mormon diese Predigt gegeben hat, als er wusste, was mit dem Volk passieren würde, als er wusste, wie schwierig die Zeiten werden würden und was dann am Ende, ja, welches Schicksal das Volk erwartet. Denn er fordert sie auf dazu, sich mit dem Licht Christi bekannt zu machen, damit sie verlässlich das Gute vom Bösen unterscheiden können, was ja besonders wichtig war am Ende der Geschichte der Nephiten. Natürlich ist das Volk so oder so gestorben, aber wir sehen am Beispiel von Mormon und Moroni selbst, dass sie trotzdem an ihrer eigenen Errettung arbeiten konnten, auch wenn das ganze Volk vernichtet wurde. Und so ist es ja jedem selbst überlassen. Und mich erinnert das sehr an die Aufforderung unseres Propheten, dass wir uns mit dem Heiligen Geist bekannt machen sollen, damit auch wir geistig überleben können in den letzten Tagen. Das passt sehr gut zu dieser Aufforderung, die Mormon in dieser Predigt an das Volk gerichtet hat, für die letzten Tage der Nephiten. Mormon gibt außerdem in dieser Predigt Zeugnis davon, dass die Menschen durch Wunder, zum Beispiel der Dienst von Engeln, Visionen, die Propheten haben, dass sie dadurch auf Christus vorbereitet wurden und Wunder auch nach seinem Kommen nicht aufgehört haben. Weiter spricht er über die Tugenden, Glaube, Hoffnung und besonders über die größte, die Nächstenliebe. Und er sagt, bei wem sie am letzten Tag gefunden wird, dem wird es wohl ergehen. Denn ohne die Liebe ist alles andere wertlos, so wie wir das auch aus dem Korintherbrief kennen. Nach dieser Predigt teilt Moroni weitere Worte seines Vaters, diesmal einen persönlichen Brief, den dieser an ihn geschrieben hat, als Moroni selbst auf Mission gegangen war. In dem Gebiet, in dem Moroni als Missionar tätig war, gab es nämlich Unstimmigkeiten zur Beschneidung bzw. zur Kindstaufen, die vorgenommen wurden, und Moroni hatte da seinen Vater um Rat gebeten. Und Mormon ermahnt sehr scharf diese Kindstaufen, denn das ist eine sehr große Sünde. Und er erklärt ganz eindringlich, dass sie durch das Sühnopfer Christi vom Fall, von dieser Erbsünde erlöst sind und die Beschneidung seit Christus abgeschaffen ist. Und ja, dass bloß nicht die Kinder getauft werden sollen, weil das ja leugnen würde, welche Macht das Sühnopfer Christi hat. Das ist also nicht nur etwas, was irgendwie Fehlinformationen zeigt, sondern kann wirklich, je nach Wissensstand würde ich jetzt sagen, bis zu einer Gotteslästerung sein. Im weiteren Brief erfahren wir von dem Ausmaß der Schlechtigkeit beider Völker, der Lamaniten und der Nephiten, zu dem Zeitpunkt dieses Briefes. Mehr als Mormon damals in seinen eigenen Schriften geteilt hat. Er wies ja dann darauf hin, dass er nicht alles teilen möchte, weil es zu schlimm ist. Und ich weiß, wir wissen auch nicht, ob das hier jetzt alles ist, aber er geht in dem Brief weiter darauf ein. Also wir erfahren, dass er in seiner Militärdienstzeit einige schlimme Dinge gesehen hat. Er berichtet von Lamaniten, die Nephiten töten, die die Frauen und Kinder gefangen nehmen und diese zwingen, das Fleisch ihrer Väter zu essen. Die Nephiten sind aber leider nicht besser, und diese entführen die Töchter der Lamaniten, vergewaltigen sie, foltern sie anschließend, bis sie sterben, und essen dann deren Fleisch. Also das sind Abgründe, die uns noch einmal zeigen, wie schlimm es um diese Völker stand. Und dass der Herr sie einfach nicht mehr schützen konnte durch ihre Entscheidungen. Mormon trauert über diese Schlechtigkeit, denn er liebt die Menschen, die um ihn herum sind. Diejenigen, die das ertragen müssen und diejenigen, die diese Taten selbst tun. Und er predigt gegen allen Widerstand des Volkes weiter Umkehr und das Evangelium Christi. Und er bittet auch seinen Sohn Moroni, dasselbe zu tun und nicht aufzugeben, trotz aller Schwierigkeiten. Und durch Christus die Hoffnung zu erlangen und zu behalten, die sie dafür brauchen.
Ja, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Wir haben die letzten Wochen schon in Eta gelesen, wie schrecklich es war. Und Moroni musste das alles erst lesen in Etas Schriften, nochmal, als er sie zusammengefasst hat. Und jetzt musste er es selbst nochmal sehen. Dieser junge Mann hat wirklich was durchgemacht. Und ich glaube, dass diese Erfahrungen ihn sehr viel stärker gemacht haben. Und wir sehen ja hier, wir lesen in diesen letzten Kapiteln des Buches Mormon, was er an Weisheit hatte. Er wurde sicherlich sehr gut belehrt und hat sicherlich viel dazugelernt. Und er gibt uns sehr, sehr viele Ratschläge und sehr viele Warnungen an die Hand in diesen Schriftstellen. Und bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, dass es eigentlich geht, möchte ich euch ein paar Wochen in die Zukunft mitnehmen, nämlich zu Silvester. Wir bereiten uns jetzt erstmal auf Weihnachten vor, aber nicht lange danach beenden wir das Jahr 2024 und feiern den Beginn des nächsten Jahres. Und was machen wir alle an Silvester? Wir feiern das letzte Jahr, wir schauen vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Wir treffen uns mit unseren Lieben, wir beide treffen uns.
Genau, wir kommen zu euch dieses Jahr.
Ja, genau, also man trifft sich, man feiert, man begrüßt das neue Jahr mit Raketen und die meisten Leute setzen sich Vorsätze. Das ist ein ganz klassisches Vorhaben, dass wir uns Ziele setzen für das neue Jahr. Man sagt ja auch Neujahrsvorsätze und das ist der Grund, warum die Fitnesscenter im Januar überfüllt sind, weil so viele Leute die Vorsätze haben, endlich anzufangen, Sport zu machen. Rauchen aufzuhören ist auch ein Klassiker oder nicht mehr so viel Süßes zu essen, was auch immer.
Oder der Veganuary.
Genau, richtig, sich gesünder zu ernähren.
Ging ja auch in keinem anderen Monat wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht, nee. Richtig, also vielleicht habt ihr ja auch schon ein paar Sachen über euch überlegt, was ihr anders machen wollt im neuen Jahr. Aber so schön diese Vorsätze sind, und ich finde das schön und auch gut, sich Dinge vorzunehmen, und ich mache das eigentlich auch jedes Jahr, aber, und ich bin da ganz mit davon, wie oft halten wir uns an diese Vorsätze? Wie oft schaffen wir es, durchzuhalten, weil wir voller Hoffnung und Zuversicht sind, dass wir das dieses Jahr wieder schaffen. Und wir haben wirklich den Wunsch dazu und wir wünschen uns wirklich das Ergebnis, aber eben nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen vielleicht schon, hören wir auf, das zu tun, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Wir hören auf, uns an unsere guten Vorsätze zu halten. Und das tun wir oft, weil es schwer ist. Wir geben auf. Vielleicht haben wir das Ziel auch aus den Augen verloren. Das Leben passiert, wir dachten, wir hätten viel mehr Zeit oder viel mehr Ruhe, aber ja, irgendwie kommt es dann oft dazu, dass wir die meisten Sachen wieder lassen, die eigentlich sehr gut gewesen wären für uns. Und auch wenn wir in diesen Kapiteln nichts über Silvester lesen, spricht Moroni auch über dieses Thema. Wir starten erstmal in Moroni 7, Vers 3. Er sagt, darum möchte ich zu euch sprechen, die ihr von der Kirche seid, die ihr die friedlichen Nachfolger Christi seid und die ihr genügend Hoffnung erlangt habt, durch die ihr in die Ruhe des Herrn eingehen könnt, von dieser Zeit an, bis ihr bei ihm im Himmel ausruhen werdet. Also, er nennt uns friedliche Nachfolger Christi mit genügend Hoffnung, unsere Neujahrsvorsätze auch zu halten. Ja. Sozusagen. Und wenn wir ein paar Verse weitergehen, lesen wir eben über diese Neujahrsvorsätze, mehr oder weniger. In Vers 6 sagt er, denn siehe, Gott hat gesagt, dass ein Mensch, der böse ist, nicht das tun kann, was gut ist. Denn wenn er eine Gabe darbringt oder zu Gott betet, so wird es ihm nichts nützen, wenn er es nicht mit wirklichem Vorsatz tut.
Wirklicher Vorsatz, ja.
Wirklicher Vorsatz, genau. Das ist etwas, was wir ständig lesen. Wir lesen immer wieder über mit echter Herzensabsicht oder mit wirklichem Vorsatz. Und ich habe da immer so drüber gelesen, weil ich dachte, ja, klar, das bedeutet eben das mit wirklichem Vorsatz. Man weiß ja, was das bedeutet. Aber dieses Mal ist mir das ein bisschen mehr ins Auge gesprungen. Und ich dachte, was bedeutet das eigentlich? Wirklicher Vorsatz. Weil anscheinend die letzten Jahre hatte ich nicht so wirklich einen Vorsatz mit meinen Neujahrsvorsätzen. Und wenn wir nicht aus wirklichem Vorsatz handeln, warum handeln wir dann überhaupt? Weil normalerweise machen wir etwas, weil wir einen wirklichen Vorsatz haben, etwas zu tun. Und ich glaube, der Grund, warum wir diese Taten tun, warum wir uns so entscheiden, Dinge zu tun, hat mehrere Gründe. Ich glaube, wir tun Dinge, um andere zu beeindrucken. Ich glaube, das ist eine große Sache. Oder vielleicht nicht als anders dazustehen, als komisch dazustehen vor anderen. Wenn wir jetzt an diese Beispiele hier nehmen, zu beten, vielleicht weil Mama oder Papa das sagt, dass wir jetzt beten sollen. Oder weil wir in der Kirche sind und ja, irgendwie sind wir nicht so mit dem ganzen Herzen dabei. Aber wenn wir gefragt werden, ob wir beten, dann machen wir das halt. Aber wenn wir nach Hause gehen, dann vergessen wir es und wir beten zum Beispiel nie für uns selbst oder so. Wir machen das, weil andere es sehen.
Mehr als eine Pflicht auch, ne?
Genau. Ich glaube, dass meistens wir eben Dinge tun, die wir nicht wollen, für andere Menschen, weil wir eben diesen Druck haben, wie auch immer. Oder manchmal vielleicht auch, weil es eine Gewohnheit ist. Weil es etwas ist, was wir schon seit Jahren gemacht haben. Und wir haben vergessen, warum wir das eigentlich machen, weil es einfach so schon in unsere Natur übergegangen ist. Warum ist es aber wichtig, dass wir die Dinge mit wirklichem Vorsatz tun? Und was bedeutet mit wirklichem Vorsatz überhaupt? Randall L. Ridd hat im Januar 2011 auf einer weltweiten Andacht für die jungen Erwachsenen über dieses Thema gesprochen. Und er hat gesagt, mit echter Absicht zu leben bedeutet, das Warum zu verstehen und sich der Motive hinter unseren Handlungen bewusst zu sein. Sokrates sagte, ein Leben ohne Selbstreflexion ist nicht lebenswert. Denken wir darüber nach, wie wir unsere Zeit verbringen und fragen wir uns regelmäßig, warum. Dies wird uns helfen, die Fähigkeit zu entwickeln, über den Augenblick hinauszublicken. Es ist viel besser, nach vorne zu schauen und sich zu fragen, warum sollte ich das tun, als zurückzublicken und zu sagen, warum, oh warum habe ich das getan. Mhm. Wenn der einzige Grund dafür darin besteht, dass Gott es von Ihnen möchte, ist das Grund genug. Also er spricht hier davon, dass das Warum wir etwas tun, mindestens schon die halbe Miete ist. Denn es wäre besser, dass wir uns etwas wünschen, dass wir den Wunsch haben, etwas zu tun, die Herzensabsicht haben zu tun, aber es dann nicht ausführen zu können, warum auch immer. Das wäre besser, als dass wir etwas tun, einfach nur, um es zu tun oder um anderen gerecht zu werden. Wir es aber nicht mit wirklichem Vorsatz tun, sondern mit leerem Herzen. Wir kennen ja auch die Schriftstelle, in der Jesus Christus sagt, dass wenn wir nichts haben, um zu geben, um den Armen zu geben, dann sollen wir in unserem Herzen sprechen, wenn ich hätte, würde ich geben, aber ich kann nicht geben, weil ich habe nicht. Und das wird uns als Rechtschaffenheit angezählt. Also unsere Herzensabsicht. Ne? Wir wissen, die Menschen sehen das, was um uns herum ist. Der Herr aber sieht das Herz. Der Herr möchte, dass wir uns bewusst sind, warum wir Dinge tun. Und wirklich die Motive zu verstehen, warum wir wie handeln. Dieses Thema Selbstreflexion ist ein riesiges Thema eigentlich, ja, durchweg in unserem Leben. Es ist unheimlich wichtig als Eltern oder als Ehepartner oder als Tochter oder als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, in welcher Rolle wir auch immer sind, ist es wichtig, dass wir uns selbst anschauen, in unser Herz blicken und uns selber fragen, warum mache ich diese Dinge eigentlich? Auch wenn das manchmal unangenehm ist, weil es Sachen hervorbringt oder weil wir Dinge erfahren, die wir vielleicht eigentlich nicht so gerne erfahren hätten von uns. Oder weil, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, weil wir Dinge tun, die eigentlich gut sind, zum Beispiel, vielleicht kümmern wir uns besonders um unsere Betreuungsschäfchen oder wir erfüllen unsere Berufung in einem Maße, die wir eigentlich nicht wollen, aber es wurde schon immer so gemacht und jetzt haben wir das Gefühl, wir müssen das genauso weiterführen. Was auch immer. Vielleicht tun wir Dinge, weil wir eben einfach nur in diesem Trott sind oder weil wir das Gefühl haben, wenn wir das nicht tun, dann verurteilen uns andere und wir verpassen die Möglichkeit dazu, diesen wirklichen Vorsatz zu entwickeln. Als ich ein bisschen recherchiert habe für dieses Thema, bin ich auf eine Geschichte gestoßen, in der es um Orangen ging. Und die Geschichte beginnt mit einem jungen Mann, der sehr ambitioniert war und er hat für eine Firma gearbeitet, die sehr gut bezahlte und auch sehr angesehen war. Und er arbeitete in einer Einstiegsposition in dieser Firma. Und das nächste Ziel für ihn war die Vorgesetztenposition, weil das würde ihm noch mehr Geld einbringen und noch mehr Ansehen und alle fänden ihn ganz besonders toll. Also erledigte er alle Aufgaben, die ihm gegeben wurden. Manchmal kam er morgens früh und blieb abends lange, damit der Chef das sah, wie er Überstunden macht und dass er sehr ambitioniert eben war. So ging das 5 Jahre lang und es wurde eine Vorgesetztenposition frei. Und er dachte, jetzt kriege ich meine Chance. Ich habe 5 Jahre daran dafür gearbeitet und jetzt werde ich der nächste Vorgesetzte. Aber zu seinem großen Entsetzen wurde ein anderer Mitarbeiter befördert. Und zwar war der sogar erst seit 6 Monaten für die Firma am Arbeiten. Das machte den jungen Mann sehr wütend und er ging zu seinem Chef und wollte eine Erklärung dafür haben. Und der Chef sagte zu ihm, bevor ich Ihre Frage beantworte, würden Sie mir einen Gefallen tun? Würden Sie in den Laden gehen und ein paar Orangen kaufen? Meine Frau braucht sie nämlich. Und der junge Mann sagte, klar, das mache ich. Und ging in den nächsten Laden, kaufte Orangen und ging zurück zum Chef. Und als er zurückkam, fragte der Chef, was für Orangen haben Sie gekauft? Der junge Mann sagte, weiß ich nicht. Sie sagten einfach, ich soll Orangen kaufen und das sind Orangen. Wie viel haben sie gekostet, fragte der Chef. Ich weiß es auch nicht, sagte der junge Mitarbeiter. Sie haben mir $30 gegeben, hier ist der Bon und hier ist ihr Wechselgeld. Der Chef bedankte sich und sagte, bitte setzen Sie sich hier hin auf den Stuhl neben mich und passen Sie einmal gut auf. Und dann rief der Chef den Mitarbeiter rein, der jetzt der neue Vorgesetzte war, der befördert worden war. Und er bat ihn, genau die gleiche Arbeit zu erledigen. Er sagte, bitte gehen Sie in den nächsten Laden und kaufen Sie Orangen. Und als der andere, der neue Vorgesetzte, zurückkam, stellte der Chef ihm die gleichen Fragen. Er sagte, was für Orangen haben Sie gekauft? Da sagte der neue junge Mann, naja, der Laden hatte viele Sorten Orangen und er zählte dann die Orangensorten auf. Und er sagte, ich wusste nicht, welche ich kaufen sollte, aber ich habe mich daran erinnert, dass sie sagten, die Orangen wären für ihre Frau. Also rief ich ihre Frau an und fragte, was sie mit den Orangen machen wollte. Da hat die Frau erzählt, dass sie ein Fest feiern wollte und sie wollte Orangensaft machen. Also, sagte der Mann, bin ich zum Händler gegangen und habe gefragt, welche Orangen die besten wären für Orangensaft. Er sagte, dass die eine bestimmte Sorte, die es dort gab, ganz besonders für Orangensaft gemacht wäre, weil sie sehr süß wäre und viel Saft bringen würde. Also kaufte ich sie. Und er sagte, ich bin dann auf dem Weg zurück direkt bei ihrer Frau vorbeigefahren und habe ihr die Orangen gebracht. Der Chef fragte, wie viel haben sie gekostet? Da sagte der junge Mann, naja, das war ein anderes Problem. Ich wusste nicht, wie viel ich kaufen sollte, also rief ich ihre Frau nochmal an und fragte sie, wie viele Gäste sie erwartete. Und dann habe ich den Händler nochmal gefragt, wie viele Orangen ich brauche, um für 20 Leute Saft zu machen. Und der junge neue Vorgesetzte erzählte also, dass der Lebensmittelhändler sagte, dass er eine ganze Menge Orangen brauchen würde. Und dann sagte er, dass er gefragt hätte, ob er einen Mengenrabatt bekommen könnte. Und den hat er bekommen. Und dann sagte er, ja, hier diese Orangen, die kosten normalerweise 75 Cent das Stück, ich habe aber nur 50 gezahlt. Hier ist das Wechselgeld und die Quittung. Nach diesem Gespräch lächelte der Chef und sagte, Dankeschön, Sie können wieder gehen. Und dann hat er den jungen Mann angeblickt, der dort saß und das alles angeschaut hatte. Und der stand auf und ließ die Schultern hängen und sagte, ich verstehe, was Sie meinen und ging niedergeschlagen aus dem Büro. Das ist eine recht lange Geschichte, aber ich finde, sie zeigt sehr gut, was der Unterschied ist zwischen wirklichem Herzensvorsatz und Dinge nur zu machen, ohne darüber nachzudenken. Wirklicher Herzensvorsatz bedeutet für uns eine aufrichtige Motivation, dass wir aus wirklichem Glauben handeln und zur Liebe zu Gott, nicht aus Zwang oder Heuchelei, aber, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber, dass wir uns eben mit voller Hingabe den Aufgaben oder den Dingen widmen, die wir tun wollen.
Ich glaube, was für uns wichtig ist, ist, dass, du hast das eben schon kurz erwähnt, dass auch der Grund, warum wir Dinge machen sollen, also dass zum Beispiel Gott will, schon ein Grund genug sein können. Es ist ja oft so, wenn wir uns jetzt die verschiedenen Gebote anschauen oder ja, die Dienste, die von uns verlangt werden, ist es so, dass wir nicht immer alles vollkommen verstehen. Und das ist auch nicht der Anspruch. Wir müssen nicht jedes Gebot bis ins Kleinste, den Hintergrund und was es uns bringen wird, warum es gesetzt wurde, das müssen wir nicht immer alles verstehen. Wir verstehen schon recht vieles, das ist uns gegeben, wenn wir danach forschen, aber es muss nicht immer direkt da sein. Genauso muss es uns nicht unglaublich viel Spaß machen oder uns selbst schon direkt total viel bedeuten, um es gut zu machen. Ich glaube, die Liebe zu Gott kann schon Vorsatz genug sein, ne? Dass wir uns jetzt, ich möchte das sagen, weil damit wir uns jetzt nicht schlecht fühlen, wenn wir denken, okay, ja, aber ich habe jetzt noch keinen Vorsatz dafür, Betreuungsarbeit zu machen, weil alle furchtbar anstrengend sind und ich habe schwierige Leute auf der Liste oder ich habe einfach keine Zeit, ich würde gerne andere Leute besuchen oder müsste nicht so weit fahren oder ich weiß es nicht. Also vielleicht macht es uns gerade keinen Spaß. Aber der Vorsatz kann auch sein, Gott hat es gesagt, ich glaube daran, dass er das möchte und ich liebe Gott und deswegen mache ich das. Und das kann uns genug Motivation geben, ja, dass wir uns halt daran auch dadurch festhalten können, dass wir nicht alles verstehen müssen, wir nicht alles sofort lieben und mit vollster Hingabe und Spaß machen müssen. Es reicht die Hingabe zu unserem himmlischen Vater, zu sagen, er möchte das, ich glaube daran und ich liebe ihn. Und das wird uns, glaube ich, Motivation genug geben. Ich habe mich oft gefragt, und vielleicht ist das die Antwort, warum bestimmte Vorsätze mir schwerfallen, wenn ich, ja, als Beispiel jetzt ernährungstechnisch, ne, wenn man, das ist ja auch so ein Klassiker, ne, wenn man sich da bestimmte Dinge vornimmt und das ist schwer. Auf der anderen Seite fällt es mir nicht schwer, das Wort der Weisheit zu halten, so dass ich zum Beispiel, gut, ich habe nie Kaffee und nie Alkohol getrunken, aber ich weiß, dass ich als Jugendliche, meine Mutter war eine Zeit lang inaktiv, sind wir nicht zur Kirche gegangen und dann erst wieder zurückkamen als Jugendliche. Und ich habe total gern Eistee getrunken zum Beispiel. Fand ich super lecker. Da ist ja schwarzer Tee drin. Und als wir dann zur Kirche zurückkamen und mir klar wurde, okay, das kannst du nicht mehr trinken, da habe ich schon gedacht, ach schade, ne? Ich habe das wirklich gern getrunken. Aber dann war es gut. Ich habe nie zurückgeblickt und ich habe gedacht, nee, ich mache das nicht und es ist mir nicht schwer gefallen. Und so ist das häufig mit Dingen, wo ich ein Zeugnis davon habe, dass der Herr das von mir erwartet. Also wenn ich das wirklich gefühlt habe, dass der Herr das von mir erwartet, dass ich dann nicht mehr den Wunsch hatte, zurückzublicken und zu sagen, oh ja, wäre schön gewesen, wenn. Also es hat mir auf jeden Fall immer, auch wenn ich nicht in allem immer perfekt war direkt, es hat mir auf jeden Fall geholfen, ja, die Dinge besser umsetzen zu können. Mhm. Das ist wahrscheinlich die Erklärung dafür.
Ja, das macht irgendwie einen großen Unterschied. Moroni sagt weiter in Moroni 7, dass, wie schon gesagt, wenn wir Dinge nicht mit einem wirklichen Vorsatz tun, dass sie uns nicht als Rechtschaffenheit angerechnet werden. Er sagt in Vers 8, denn siehe, wenn ein Mensch, der böse ist, eine Gabe gibt, so tut er es widerwillig. Darum wird es ihm so angerechnet, als hätte er die Gabe zurückgehalten. Darum wird er vor Gott als böse gezählt. Und gleichermaßen wird es einem Menschen auch als böse angerechnet, wenn er betet, aber nicht mit wirklichem Herzensvorsatz. Ja, und es nützt ihm nichts, denn Gott nimmt so jemanden nicht an. Und dann spricht er noch darüber, wie wir herausfinden können, was gute Dinge sind, was gute Gaben sind und was schlechte Gaben sind auch.
Ich musste gerade daran denken, was für ein Symbol der Chef in deiner Geschichte für den himmlischen Vater auch ist. Als du das gerade vorgelesen hast, so jemanden nimmt Gott nicht an. Mhm. Ne? Und wenn wir diejenigen sind, die Dinge nur als Erfüllung einer Checkliste tun, dass Gott das nicht annehmen kann, weil wir uns nicht für eine Beförderung im Himmel bereit gemacht haben.
Ja. Ja, da muss ich an das Gleichnis denken mit den Talenten. Mhm. Die drei Männer, die einen gewissen Betrag an Geld bekommen und einer verzehnfacht es, der andere verfünffacht es, glaube ich, und der letzte hat es im Boden vergraben und gibt ihm das wieder, so wie er es bekommen hat. Und man denkt eigentlich, das ist ja keine schlechte Sache, aber es waren nicht die richtigen Intentionen.
Ja, der Punkt in beiden Fällen, in deiner Geschichte und in dieser Schriftstelle oder in diesem Gleichnis, ist ja, es geht nicht darum, Dinge einfach zu bewahren, aufzubewahren, zu konservieren oder abzuhaken. Es geht darum, sich zu entwickeln, ja, jemand zu werden. Das ist, was Christus möchte von uns, dass wir werden. Und das erfordert Veränderung und Anstrengung von uns.
Richtig. Und wenn wir die Dinge, die Jesus Christus uns sagt, wenn wir die Dinge tun, wenn wir die Gebote halten, wenn wir beten, wenn wir alle diese Checklisten-Sachen abhaken können, die Anforderungen, die die Kirche an uns stellt oder ne, die wir eben ja erfüllen als Mitglieder der Kirche, wenn wir die abhaken können, aber wir es eben nicht mit wirklicher Herzensabsicht tun, dann, wie er hier sagt in Vers 9, dann nützt es uns nichts. Und nicht, weil der Herr dann sagt, du bist doof, ich will dich nicht segnen, sondern weil er uns diese Dinge gibt, damit wir uns entwickeln. Er gibt uns die Gebote, er gibt uns Betreuen und unsere Berufung und das Gemeindehaus zu putzen, gibt er uns an die Hand. Weil er weiß, dass uns diese Dinge verändern und uns dazu bereit machen, eines Tages Götter zu werden. Wenn wir es aber nicht zulassen, dass uns diese Dinge verändern, dann nützt es uns nichts, weil es uns nicht näher an unser Ziel bringt, nämlich so zu werden wie er.
Wir haben es jetzt schon ein paar Mal genannt und du hast es auch gerade wieder erwähnt. Ich glaube, das ist so eins der besten Beispiele für das Prinzip, auf das du hinaus willst oder das du beschreibst, ist die Betreuungsarbeit. Ich weiß noch, als von der Besuchslehre und dem Heimlehren es zum Betreuen ging. Ich saß damals im Gemeinderat bei uns und durch eine bestimmte Berufung und als das bekannt gegeben wurde, als besprochen wurde, wie das umgesetzt werden soll. Und es ging ein Raunen durch die Menge. Oh, wieder was Neues. Und haben wir nicht schon genug? Und jetzt, alle hatten Angst, sie müssen noch mehr machen. Warum lassen wir es nicht bei dem, was es war? Das war doch gut, hat doch funktioniert. Und was ich darin gesehen habe, ist ein Schritt weiter Richtung Zion. Ich habe durch diesen Schritt verstanden, dass es nicht darum geht, Kästchen abzuhaken, dass es nicht darum geht, wie oft habe ich den angerufen oder habe ich eine WhatsApp geschrieben diesen Monat. Es geht darum, Zion aufzubauen. Es geht darum, eine Gemeinschaft zu sein, sich umeinander zu kümmern, füreinander da zu sein, Nächstenliebe aufzubauen. ob wir jetzt damals Besuchslehren gegangen sind oder jetzt bei der Betreuungsarbeit, weil man kann Betreuungsarbeit auch weitermachen wie Besuchslehrer. Also das ist möglich, ja, ne? Also man muss es nicht ändern. Richtig. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Betreuungsarbeit auch wieder nur ein weiterer Schritt ist. Das ist nicht das Ende. Das Ende ist, dass wir einander so sehr lieben, dass wir wie in Zion um den anderen, unseren Nachbarn, unseren Nächsten besorgt sind, dass wir wie in Zion geben von dem, nicht jetzt allein finanziell, sondern auch von unserer Zeit und von unseren Möglichkeiten geben, das, was wir übrig haben, was wir wirklich übrig haben, aus Liebe an den anderen. Und das ist das Ziel, dass das nur ein weiterer Schritt ist. Und wenn wir dieses Betreuen nur tun, weil es von uns verlangt wird und wenn wir die Menschen nur besuchen, weil sie auf unserer Liste stehen und nur nett zu ihnen sind, weil sie auf unserer Liste stehen und es nicht mehr sind, sobald sie nicht mehr auf unserer Liste stehen, dann ist das ohne Vorsatz. Und ich packe mich da an die eigene Nase. Ich bin da auch kein gutes Vorbild drin. Ich finde das schwierig. Und ich finde es immer schwierig, wenn man jemanden Neuen bekommt. Und ich fand das immer schlimm, zu den Leuten hinzugehen und zu sagen, ja, du stehst jetzt auf meiner Liste, ich will dich mal besuchen kommen. Mhm. Das hat sich so falsch angefühlt. Natürlich muss man sich irgendwie vorstellen, ne? Ich habe es bis heute nicht so richtig drauf, wie ich das mache. Aber was wäre zum Beispiel, vielleicht ist das die Lösung, wenn wir schon die Menschen in unserer Gemeinde generell so gut kennen und mit denen auch so Worte wechseln, dass wir schon befreundet sind oder schon zumindest einen Kontakt haben, wenn sie auf unsere Liste kommen, dann würde dieses Gespräch ja ganz anders laufen, als in der Gemeinde, wo ich noch nie mit dieser Person gesprochen habe und sage, du bist jetzt auf meiner Liste und der denkt sich so, ja komm, hast vorher auch nicht mit mir geredet, warum willst du mich jetzt besuchen? Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist ein super Beispiel dafür, wie wichtig der Vorsatz ist und dass wir unsere Listen abhaken können, aber wenn wir aufhören, die Menschen zu lieben, weil sie nicht mehr auf unserer Liste stehen, dann wird uns das nichts bringen und dann kann der Herr das nicht annehmen.
Ja, richtig, richtig, absolut. Ja, es bedeutet, dass wir bereit sind zur Veränderung. Dass ja, wir, ne, dass wir uns nicht nur äußerlich verändern, dass wir die Dinge tun. Natürlich ist das auch, ne, Glaube ohne Werke ist tot. Die Werke gehören da genauso dazu. Aber unser Herz verändern zu lassen und uns unsere Einstellung zu verändern, aktiv, durch das Evangelium und durch die Dinge, die wir bekommen, aufgelegt bekommen, das Joch Jesu Christi, ne, das er leicht macht. Und dass wir es eben mit reinen Absichten tun, frei von Selbstsucht oder von Täuschung oder von dem Wunsch, ja, das andere sehen. Eine gute Frage ist immer, wenn niemand das mitkriegt, dass ich das tue, würde ich es trotzdem tun. Oder wenn nur der Herr es mitbekommt, vielleicht. Also die Einstellung ist eben wesentlich für diese Bekehrung, diese wahre Bekehrung und auch unser geistiges Wachstum. In Moroni 6, ein Kapitel vorher, Vers 8, spricht er von den Mitgliedern der Kirche, früher sozusagen. Und er sagt, so oft sie mit wirklichem Vorsatz umkehrten und nach Vergebung trachteten, wurde ihnen vergeben. Auch hier wieder der wirkliche Vorsatz. Wir brauchen auch für Vergebung und bei der Umkehr wirklichen Vorsatz. Auch hier ist wieder die Einstellung. Weil es nicht darum geht, nach außen hin umzukehren, damit andere das sehen. Weil der Vater im Himmel sieht natürlich, dass wir nach außen umkehren. Aber er sieht auch, wenn wir es nicht wirklich machen, weil wir wirklich wollen. Und vor allem, weil es uns nicht verändert. Unser Herz nicht ändert. Und weil es uns nicht dazu bringt, diese Dinge nicht mehr machen zu wollen, sondern wir haben dann immer den Wunsch, wenn wir etwas aufgeben, Wort der Weisheit, Gesetz der Keuschheit, diese Dinge zu halten, weil wir dann immer denken, oh, ich muss das machen, weil der Vater im Himmel sagt, dass ich das muss. Oder in der Kirche macht man das halt so. Sondern, dass wir verändern uns und werden durch die Umkehr zu Personen, die diese Dinge nicht mehr machen wollen. Und da hilft Jesus Christus, damit wir so werden, wie er ist, ne? Dass er nur mit Abscheu auf Sünde blicken kann.
Da du jetzt Jesus Christus erwähnst, es ist ja auch so, dass es uns helfen wird, denn wenn wir Dinge nur tun, weil sie Spaß machen oder weil anderes, ne, von uns verlangen oder so, dann das wird uns nicht helfen in schweren Zeiten.
Ja.
Was hat Christus geholfen, obwohl es schwer war und obwohl er es eigentlich selbst nicht wollte so richtig? Das Sühnopfer zu vollbringen, die Liebe zum Vater im Himmel und zu seinem Nächsten, zu uns, dass er es trotzdem getan hat. Das wird uns helfen, weiterzugehen. Ich muss da zum Beispiel dran denken, wenn man als Eltern zum Beispiel müde ist, am Ende ist, wie das so oft ist, gerade wenn die Kinder klein sind, aber auch immer wieder, auch wenn es viele Kinder sind, geht man oft über seine Grenzen. Und warum macht man das? Das macht keinen Spaß. Das macht man, weil man die Kinder liebt. Das macht man für diese Kinder. Opfer bringt man, nicht, weil sie Spaß machen. Ein Kind zur Welt bringt man auch nicht, weil das so viel Spaß macht, die Geburt durchzumachen. Das macht man für dieses Kind oder für die Liebe, die man zu diesem Kind hat. Das ist nicht nur eine Pflicht. Dieser Antrieb aus Liebe zum himmlischen Vater oder zu dem Nächsten ist nicht nur eine Pflicht, sondern es ist eine Macht, eine Kraft, die wir erhalten durch diese Liebe.
Ja, das stimmt. Und es ist viel machtvoller, als etwas zu tun, weil das Kind das will oder weil es erwartet wird oder so. Es bringt uns nachts um 3 Uhr aus dem Bett, wenn das Kind nach Mama ruft. Und das ist eben der Knackpunkt, dass es uns verändert. Und wenn wir das jetzt alles hören, dann stellt sich die Frage, wie fangen wir an? Wo fangen wir an? Präsident Uchtdorf hat gesagt, der perfekte Ausgangspunkt ist genau dort, wo Sie sich gerade befinden. Es spielt keine Rolle, für wie unqualifiziert Sie sich halten oder wie weit Sie sich hinter anderen zurückfühlen. In dem Augenblick, in dem Sie anfangen, Ihren himmlischen Vater zu suchen, wird die Hoffnung auf sein Licht Ihre Seele erwecken, beleben und veredeln. Wir müssen nicht besser werden, um anfangen zu können. Wir können heute hier mit all den Schwierigkeiten und all den Fehlern, die wir machen, anfangen und wirkliche Vorsätze uns setzen. Und wenn wir uns dieses Jahr neue Vorsätze für das nächste Jahr setzen, lasst uns an diese Schriftstelle denken. Dass wir uns überlegen, was schaffen wir, aber auch, warum wollen wir diese Vorsätze? Warum wollen wir diese Ergebnisse erzielen? Und dass wir uns Vorsätze setzen, die uns dahin bringen, dass wir uns verändern und dass wir unser Herz öffnen dafür, dass Jesus Christus und der Heilige Geist uns verändern können. Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.